Wir bewahren, wir erhalten, wir sprießen, wir erblühen, wir summen, wir brummen, wir schützen, wir stützen, wir machen. Mit deiner Spende retten wir Österreichs Biodiversität. global2000.at/spende.
Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Das Leben in der Stadt kann manchmal ganz schön stressig und auch unangenehm sein. Zum Beispiel, wenn die U-Bahn überfüllt ist oder die Straßen mit hupenden und nach Abgasen stinkenden Autos verstopft sind. Doch dass sich das Leben in der Stadt derart auf die Psyche auswirkt, dass Menschen in der Stadt einer Studie zufolge häufiger psychisch erkranken als Menschen am Land, ist dann doch sehr erstaunlich. Der Psychiater und Stressforscher Mazda Adli war auch überrascht, als er die Ergebnisse erstmal schwarz auf weiß gelesen hat und wollte mehr dazu wissen. Um herauszufinden, wie Städte künftig aussehen und was sie bieten müssen, damit sie ihre Bewohnerinnen und Bewohner nicht krank machen, hat Adli ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Darüber und was uns in der Stadt Freude bereitet, sprechen wir in dieser Folge Edition Zukunft. Herzlich willkommen, Herr Adli.
Hallo.
Ja, Herr Adli, Sie sind sozusagen Experte für Stress. Bitte erklären Sie uns doch kurz, warum wir dieses durchaus lästige Gefühl überhaupt empfinden.
Also Stress ist eigentlich ein ganz natürlich in unserem Leben vorkommender Zustand, der uns dazu befähigt, uns flexibel einer Situation anzupassen, gerade eben zum Beispiel einer bedrohlichen Situation anzupassen oder einer Herausforderung gerecht zu werden. Stress, gerade akuter Stress, ist etwas, was zum gesunden Leben dazugehört. Und ein Leben ohne Stress wäre ehrlich gesagt gar nicht so lebenswert. Das wäre ganz fad und langweilig. Also insofern ist die Fähigkeit, Stress zu empfinden, bei uns Menschen etwas, was lebensförderlich ist, was vor allen Dingen überlebensförderlich ist. Und ich würde sagen, diejenigen unter unseren Vorfahren, die keinen Stress empfunden haben, wenn sie zum Beispiel einem wilden Raubtier gegenüberstanden, sind auch eher nicht unsere Vorfahren geworden.
Also Stress ist durchaus etwas Positives. Wann wird Stress denn schädlich?
Stress wird immer dann gesundheitsrelevant, wenn er chronisch wird, wenn er sich nicht mehr abschalten lässt, also zum Dauerstress wird, und wenn wir das Gefühl haben, wir sind einer Form von Stress, einer Stressquelle ausgeliefert, hilflos ausgeliefert, wir können das Ganze nicht beeinflussen und oder verändern, und der Stress und wie er sich entwickelt, ist für uns komplett unvorhersehbar. Also Unvorhersehbarkeit, Unkontrollierbarkeit und Dauerhaftigkeit. Das sind die drei Kriterien, die Stress zu etwas Gesundheitsschädlichem machen können.
Haben Sie Tipps, die in stressigen Situationen rasch und vielleicht auch unbemerkt gegenüber anderen angewendet werden können?
Also es hilft dann natürlich, sich klar zu machen, an welchen Stellen und wie man den Stress, der auf uns gerade einwirkt, beeinflussen kann. Wie wir Herr der Lage werden können. Wie wir uns aus einer Situation heraushelfen können. Und damit den Stress etwas beherrschbarer werden zu lassen. Wir können uns auch vorstellen, was uns schlimmstenfalls passieren würde. Denn nicht jede Stressquelle ist natürlich gleich ein Raubtier, das uns gegenübersteht, sondern vielleicht dann doch etwas Bewältigbares. Also die eigene Einsicht über die Einflussmöglichkeiten zu verbessern, ist das, was man da macht. Und das ist zum Beispiel dann etwas, was man in der Psychotherapie dann in therapeutischer Begleitung dann auch macht.
Mhm. Dann haben wir jetzt ein paar Basics zu Stress kennengelernt. Ich würde mich in meiner Fragestellung jetzt gerne fokussieren, und zwar auf eine bestimmte Umgebung, die zumindest laut Forschungsergebnissen Stress verursachen kann, und zwar Städte. Das haben Sie auch schon erforscht, Herr Adli. Ganz generell, warum stressen uns Städte oder warum können uns Städte stressen?
Also, dass Stadtleben irgendwas mit Stress zu tun hat, leuchtet uns, glaube ich, allen erstmal ein. Städte sind betriebsam, sie sind laut, sie sind manchmal auch dreckig, sie sind dicht, sie sind anonym. All das kann das Stresserleben in der Stadt erhöhen. Und wir wissen aus epidemiologischen Studien, dass Menschen, die in Städten wohnen und Menschen, die in Städten aufgewachsen sind, tatsächlich ein höheres psychisches Erkrankungsrisiko haben. Beispielsweise ist das Risiko für eine Depression anderthalbmal so groß, wenn man in der Stadt lebt. Auch das Risiko für Angsterkrankungen ist größer. Für die Schizophrenie ist es sogar besonders gut gezeigt. Da gibt es ein doppelt so großes Risiko, wenn man in der Stadt lebt. Und bei der Schizophrenie gibt es sogar einen doppelten Dosis-Wirkungszusammenhang. Für die Dauer, die man in einer Stadt aufgewachsen ist, entscheidend scheinen die ersten 15 Lebensjahre zu sein. Also die Anzahl der Jahre spielt dann eine Rolle, die man in der Stadt aufgewachsen ist. Aber auch die Größe der Stadt, in der man aufgewachsen ist, spielt eine Rolle. Je größer die Stadt, desto größer das Schizophrenierisiko im Erwachsenenalter. Also zu beiden Maßen gibt es dann einen Zusammenhang zum Schizophrenierisiko später im Erwachsenenalter. Und diese Dosis-Wirkungs-Verhältnisse sind dann auch ein Hinweis auf irgendeine Form von Kausalzusammenhang zwischen Stadtleben und diesem Erkrankungsrisiko. Und wir gehen davon aus, dass dahinter eigentlich Stress verantwortlich ist. Ganz besonders sozialer Stress. Mhm. Sozialer Stress ist derjenige Stress, der aus dem Zusammenleben und der Interaktion von Menschen vor allen Dingen auf begrenztem Raum entstehen kann.
Können Sie das noch weiter ausführen, dieser soziale Stress? Wann stresst der in Städten besonders? Gibt es da verschiedene Auswirkungen, Ausformungen?
Es sind vor allen Dingen zwei Formen von sozialem Stress, die wir gerade im Visier haben in der Stadt. Das eine ist dichte Stress im Sinne von Overcrowding auf Englisch. Also wenn es zu eng ist, wenn wir keinen Rückzugsraum haben, keine Privatsphäre haben, keinen Schutzraum finden können. Dichte Stress. Und die andere Form ist Isolationsstress. Also wenn man das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören, wenn man mit der Anonymität der Stadt vielleicht nicht gut umgehen kann oder wenn man aktive soziale Ausschlusserfahrungen macht, all das kann Isolationsstress hervorrufen. Also dichte Stress zum einen, Isolationsstress zum anderen. Und es gibt sogar auch Fälle, wo beide Stressformen dann gleichzeitig auf einen Menschen treffen. Und diese Kombination ist dann, so vermuten wir, besonders toxisch.
Irgendwas muss in den Städten ja aber auch gut tun, denn sonst würden ja nicht so viele Menschen in Städten leben wollen. Was tut uns denn in Städten auch gut?
Eine ganze Menge natürlich. Also alles das, was wir natürlich jetzt besprochen haben bisher, sind so schlechte Nachrichten über die Stadt. Aber eins ist mir schon wichtig zu sagen, Städte haben am Ende mehr Vorteile als Nachteile für uns bereit. Und ich muss sagen, diese ganze Stadtstressforschung mache ich persönlich auch aus großer Liebe und Verbundenheit zum Großstadtleben. Also insofern bin ich auch selber der Überzeugung und habe die Erfahrung gemacht im Laufe meines Lebens, dass Städte zunächst mal gute Orte für uns sind. Sie sind Orte, die vor allen Dingen mit persönlicher Entwicklung und Entfaltung verbunden sind, viele Chancen bieten, Chancen auf gute Bildung, Chance auf einen Job, der uns behagt, auf Wohlstand, auf gute Gesundheitsversorgung. Versuchen Sie mal, einen freien Psychotherapieplatz außerhalb eines Ballungsraums zu finden. Das ist manchmal ganz, ganz schwierig. Städte sind und bleiben die wirtschaftlichen, die kulturellen, die politischen, die wissenschaftlichen Zentren ihrer jeweiligen Nationen. So war das auch schon immer und so wird es auch sicherlich bleiben. Aber das Stadtleben geht, was unsere Psyche anbelangt, eben auch mit einer Kehrseite einher. Es gibt eben auch was Ambivalentes am Stadtleben und darüber müssen wir uns bewusst sein.
Um dieses durchaus ambivalente Themengebiet besser erforschen zu können, haben Sie die sogenannte Neurourbanistik gegründet. Können Sie uns bitte erklären, was das ist?
Ich bin vor vielen Jahren über diesen Befund gestolpert, dass Stadtmenschen ein größeres psychisches Erkrankungsrisiko haben. Und dann habe ich auch die Projektion der Vereinten Nationen gesehen, dass Urbanisierung aber etwas ist, was überall auf der Welt auf der Tagesordnung steht. 1950 waren noch ein Drittel der Menschheit erst Stadtbewohner. Heute sind es so 55-56% von uns, die in den Städten leben. Und im Jahr 2050, so eben die UN, werden es gut 2/3 der Menschen sein weltweit, die in Städten zu Hause sind. Und wenn es stimmt, dass wir ein doppelt so großes Schizophrenierisiko haben in der Stadt und wenn es außerdem stimmt, dass unsere Städte überall auf der Welt so rasant wachsen, wie ich es gerade beschrieben habe, dann ist es allerhöchste Zeit herauszufinden, wie man daran eigentlich was machen kann. Und dann habe ich gedacht, also diese Frage kann ich als Psychiater, der sich für solche epidemiologischen Fragen interessiert und für globale Gesundheit interessiert, nicht alleine lösen. Dazu braucht es auch andere Disziplinen. Und deswegen habe ich dieses Forum gegründet, das ist jetzt etwa 10 Jahre her, bei der eben auch Forschende aus Stadtplanung, aus Architektur, aus den Sozialwissenschaften, der Geografie und der Städteplanung und anderen stadtforschenden Disziplinen mehr zusammenkommen. Und in diesem interdisziplinäre Schulterschluss ist uns dann auch gelungen. Wir konnten das gründen, was wir heute interdisziplinäres Forum Neurourbanistik nennen, haben mittlerweile auch eine Charta der Neurourbanistik verfasst. Das war 2019 der Fall, die man übrigens unter der Seite neurourbanistik.de auf Deutsch und Englisch abrufen kann und die zum Beispiel über verschiedene Bereiche städtischen Lebens Empfehlungen aus diesem interdisziplinären Schulterschluss heraus formuliert. Empfehlungen für gute Stadtplanung, für gesunde Städte, die unserer Psyche zuträglich sind. All das kann man dort finden. Und heute machen wir Forschungsprojekte zusammen. Wir erforschen zum Beispiel gerade, wie es mit der Verteilung von Stress in einer Stadt wie Berlin, aber auch anderen Städten verteilt ist und versuchen daraus dann eben mehr über die Verteilung von Stadtstress zu erfahren.
Ja, ich glaube, Sie haben das Forschungsprojekt, über das ich gern mehr sprechen würde, schon angesprochen. Es ist Meine emotionale Stadt, wo Sie Daten eben in Berlin erheben. Wie läuft das ab?
Also wir laden alle Menschen, die in Berlin leben oder auch hier eine Weile Zeit verbringen, zum Beispiel auch als Besucher und Besucherinnen, wir laden alle dazu ein, ihre emotionalen Erfahrungen, die sie hier in Berlin machen, mit uns zu teilen, eine Woche lang über eine App. 3-mal am Tag geht das. Und zu den emotionalen Angaben bekommen wir über die App auch ein GPS-Signal, wo sich die Person gerade aufhält. Und daraus entsteht dann sowas wie eine Stresskarte. Aber übrigens nicht nur Stress messen wir dabei, sondern auch positive Emotionen, Glück und so weiter. Aber auch so Dinge wie Einsamkeit zum Beispiel. Und so eine Emotionskarte, so eine emotionale Wetterkarte bietet dann auch Aufschluss darüber, welche städtebaulichen, welche sozialen Gegebenheiten zu bestimmten Emotionen führen, was uns emotional belastet, was uns aber auch gut tut in der Stadt. Das versuchen wir daraus zu lernen. Und im Moment machen wir dieses bürgerwissenschaftliche Projekt hier in Berlin. Aber es startet auch in anderen großen Städten, demnächst im indischen Bangalore und auch in Santiago de Chile. Und vor allen Dingen, was mich ganz besonders freut, auch in Wien.
Das ist ja eine spannende Neuigkeit. Was genau werden denn die Menschen, die da teilnehmen, gefragt? Welche Fragen poppen da am Handy auf?
Also ganz am Anfang erfassen wir so ganz grobe demografische Parameter, Alter, Geschlecht, Bildung, Migrationsgeschichte und so weiter. Wir erfassen auch ein paar persönlichkeitsbeschreibende Eigenschaften. Und dann geht's los. 3-mal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten fragen wir nach der gerade spürbaren Emotion. Dazu gibt's einige Kategorien, wie zum Beispiel die Dimension entspannt versus angespannt oder glücklich versus niedergeschlagen und so weiter. Also es geht relativ schnell, dauert so 1,5 bis 2 Minuten, bis man sozusagen seine eigene emotionale Verfasstheit bewertet. Und dann fragen wir auch noch nach ein paar Dingen, die die momentane soziale Umgebung oder auch städtische Umgebung widerspiegeln. Also zum Beispiel, ob gerade irgendwie was Grünes in der Nähe ist, ob man was Grünes erblickt, ob man alleine ist oder mit anderen zusammen. Aber auch sowas wie, ob man gerade zufällig irgendwo Kunst sieht, weil wir auch sowas mit erfassen wollen. Und dann entsteht daraus immer wieder
sozusagen so eine Art Verlauf von Emotionen über eine Woche lang. Und wenn man alle diese Informationen, die uns dann gespendet werden, zusammenführt, dann hoffen wir eben sowas wie eine lebendige Emotionskarte der Stadt zu haben.
Das Projekt läuft ja jetzt noch. Ich glaube, wie lange läuft das Projekt noch?
Also in diesem Jahr läuft es noch und wir versuchen es auch dann noch zu verlängern, weil wir auch sehen, dass natürlich so eine Karte und so ein Datenschatz wirklich immer besser wird, je länger das Projekt läuft, je mehr Menschen da mitmachen. Und deswegen suchen wir und beantragen wir auch permanent Folgeförderung, damit dieses Projekt möglichst lange lebendig bleibt.
Ja, also das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres. Haben Sie trotzdem schon Ergebnisse, die Sie uns mitteilen können?
Also aus diesem Projekt haben wir zumindest vorläufige Ergebnisse, die man natürlich, weil sie vorläufig sind, mit aller Vorsicht auch interpretieren muss, weil sich das natürlich immer wieder auch verändern kann mit neu einkommenden Daten und mit neu einkommenden Citizen Scientists, die hier mitmachen. Aber was wir schon mal sehen können, ist erstmal, dass es überraschend viele positive Emotionen gibt, die in der Stadt abgegeben werden und dass bestimmte Faktoren Stresstreiber sind, wie zum Beispiel Enge, wie zum Beispiel fehlender persönlicher Raum. Das haben wir auch schon vermutet, dass soziale Dichte, also Dichte Stress belastet. Wir finden aber auch, dass fehlende Zugehörigkeit, also das Gefühl, man gehört irgendwie nicht dazu, dass das ein Stresstreiber sein kann. Aber wir finden auch, dass es Faktoren gibt, die uns psychisch gut tun, die den Stress eher niedrig ausfallen lassen, wie zum Beispiel, wenn die teilnehmende Person es gerade schön findet dort, wo sie ist oder es in irgendeiner Weise interessant findet dort, wo sie ist. Das ist etwas, was der Psyche gut tut. Interessant ist auch die Altersverteilung unserer Einsamkeitswerte. Wir finden höchste Einsamkeitswerte bei den Jüngsten, bei den 18- bis 25-Jährigen hier in Berlin. Dann nehmen so über die Alterskohorten gesehen Einsamkeitswerte stetig ab, nehmen dann in höherem Alter wieder zu und in der höchsten Alterskohorte über 75, dann auch über 80, haben wir wieder maximale Einsamkeitswerte. Das ist also so eine interessante U-Form über die Altersgruppen, wie sich Einsamkeit verteilt. Also sowas finden wir im Moment auch. Das sind so mal ein paar vorläufige Highlights aus dem Projekt. Und wir haben natürlich auch aus anderen Projekten der Neurourbanistik auch schon sehr spannende Daten aus den letzten Jahren, mit denen wir dann diese Ergebnisse dann auch verknüpfen.
Sind diese Erkenntnisse, die Sie jetzt gewonnen haben, über die Einsamkeit stadtspezifisch oder kommen die so auch am Land vor?
Das sind wahrscheinlich keine stadtspezifischen Werte. Wir machen natürlich jetzt erstmal die Erhebung in der Stadt und haben noch keine Vergleichsgruppe aus dem ländlichen Bereich, das muss ich dazu sagen. Aber es gibt grundsätzlich natürlich auch Einsamkeit, die am Land vorkommt. Aber das steht absolut auch auf der Agenda, dass wir uns dann in diese Einsamkeitswerte auch näher reinzoomen, um das noch besser zu verstehen, wie sich das so genau verteilt, vielleicht auch über verschiedene, ja, soziale Gruppen und auch verschiedene Bezirke und Nachbarschaften innerhalb Berlins. Und natürlich wird dann auch ganz spannend sein, der Vergleich zwischen den Großstädten. Also gibt es zum Beispiel Unterschiede zwischen Berlin und Wien oder gibt es Unterschiede zwischen Berlin und Bangalore in Indien, was Einsamkeit angeht. Grundsätzlich muss man aber sagen, Einsamkeit kommt überall vor. Und was auch schon bekannt ist, ist, dass Einsamkeit tatsächlich auch ein Thema des jungen Erwachsenenalters ist.
Ich würde auch gerne noch mehr erfahren über das Schöne und Interessante, das Sie angesprochen haben. Was empfinden die Menschen in Städten denn als schön und interessant? Was sagen Sie da dazu, was Sie gerade sehen oder wovon Sie gerade umgeben sind?
Das wissen wir nicht, weil Sie das nicht dazu sagen können. Wir wissen nur, dass einen Ort interessant zu finden oder irgendwie schön zu finden, dass das mit niedrigeren Stresswerten gekoppelt ist oder korreliert. Den Grund dafür kennen wir nicht und ehrlich gesagt, was man schön findet, ist natürlich auch subjektiv total unterschiedlich. Aber eben, dass man etwas schön findet, darauf kommt es an. Aber was das ist, das wissen wir tatsächlich nicht. Die Menschen, die bei uns mitmachen, sind auch eingeladen, ein Foto zu machen von etwas, was sie gerade vielleicht besonders interessant und oder relevant finden für ihr Befinden. Aber ob das dann immer das ist, was mit dem Schönen, was man in seiner Umgebung wahrnimmt, zusammenhängt. Das können wir natürlich am Ende auch nicht sagen. Was auch noch spannend ist übrigens zu den Dingen, die uns gut tun, ist, Grünflächen tun uns gut. Also wir haben ein Projekt, was wir schon abgeschlossen haben, mit dem Deutschen Umweltbundesamt gemacht, bei denen wir gesunde Berliner Versuchspersonen mittels funktioneller Kernspintomographie untersucht haben, also im Scanner. Und dann haben wir die dort künstlich unter Stress gesetzt, unter sozialen Stress. Ich kann Ihnen auch noch nachher erklären, wie man das macht. Aber extrem spannend war, was dabei herauskam. Wir haben nämlich uns angeguckt, wie viel Grünfläche haben die Menschen um ihre eigene Wohnadresse und auch in größerem Umgebungsradius von 1,5 Kilometern. Und wir finden, dass je mehr prozentualer Anteil Grünfläche auch in so einem ganz weiten Radius von 1,5 Kilometern zu finden ist, desto aktiver sind stressregulierende, emotionsregulierende Areale im Gehirn, während man Stress ausgesetzt ist. Und das sind also so Areale, die wir brauchen, um dem Stress entgegenzuwirken. Also unser Gehirn kann irgendwie auf diese Areale möglicherweise besser zugreifen, wenn es irgendwie genug Grünfläche um einen herum gibt. Und das ist auch nochmal etwas, was wir relevant finden und ein Punkt, dem wir auch gerade genauer nachgehen.
Dann kommen wir eh schon zu meiner abschließenden und wahrscheinlich größten Frage. Sie haben all dieses Wissen über Stress und Stress in der Stadt und diese Forschung bereits gemacht und sind gerade dabei. Ihrer Meinung nach, wie sieht die gesunde Stadt der Zukunft aus?
Das ist eine total wichtige Frage und die versuchen wir auch schon zu kommentieren, auch wenn wir immer noch mitten in der Forschung sind und die ist auch sicherlich noch lange nicht abgeschlossen, weil einfach so viel zum Thema Stadt und wie wirkt sie eigentlich auf unsere Psyche, wie kommt das Stadtleben unter die Haut, da gibt es noch so viele Fragen zu klären. Aber ehrlich gesagt finde ich, dass wir auch jetzt dringend was tun müssen. Unsere Städte wachsen, das habe ich gerade schon erklärt, das Risiko, psychisch zu erkranken, ist größer in der Stadt. Also wir können nicht warten, bis wir alles restlos verstanden haben. Wenn unsere Sozialstresshypothese stimmt, dass nämlich Dichtestress und Isolationsstress so eine große Rolle spielen für unsere psychische Gesundheit, dann gilt es zum einen, als unkontrollierbar empfundene Dichte zu reduzieren. Und ich würde unterstreichen, unkontrollierbar empfundene, weil die gut kontrollierte Dichte, die beherrschbare Dichte sogar zu den Vorteilen einer Stadt zählen kann, wenn die Kompaktheit der Stadt sie zum Beispiel begehbarer macht, Dinge eher in Laufweite sind, die man so für den täglichen Alltag braucht, Gänge besser erledigt werden können und so weiter. Also die unkontrollierbare Dichte, die gilt es zu reduzieren.
Was wäre das zum Beispiel?
Zum Beispiel durch guten Wohnungsbau. Dadurch, dass man dafür sorgt, dass Wohnungen und Wohngebäude so gut konstruiert sind, dass sie uns eben auch wirksam dann auch Schutz vor der Betriebsamkeit der Stadt bieten können, Rückzug bieten können, dass man dafür sorgt, dass jede Person auch ihr eigenes Territorium hat. Es muss nicht immer auf fürchterlich vielen Quadratmetern sein, aber auch das ganz kleine Territorium brauchen wir eben als soziale Wesen, die wir sind, um eben Dichtestress entgegenzuwirken. Und dann gibt es das große Thema Isolationsstress. Gilt eben, soziale Isolation zu verhindern, gerade bei Menschen, die dafür vielleicht ein größeres Risiko haben. Das sind ältere Menschen mit vielleicht kleiner werdendem Aktionsradius, wenn die Mobilität abnimmt, wenn Krankheit eine Rolle spielt oder wenn man zu einer Minderheit gehört, bei der dann soziale Ausschlusserfahrung zum größeren Risiko wird. Wir sehen ja auch an unserem laufenden Projekt, dass das Gefühl von fehlender Zugehörigkeit ein ordentlicher Stresstreiber werden kann. Also all das sind Risikogruppen, die Isolationsstress besonders ausgesetzt sind und an die wir da auch dann besonders denken müssen. Was hilft unmittelbar gegen Isolationsstress? Das ist der öffentliche Raum. Davon brauchen wir genug. Also soziale Räume, Begegnungsräume, gerade so nicht kommerziell genutzter öffentlicher Raum gehört dazu. Die Grünflächen habe ich schon gerade beschrieben. Die kommen ja offenbar unmittelbar dringend die Wirkung von Grün ins Gehirn. Also unsere Grünflächen, die müssen wir schützen in der Stadt. Dazu gehört auch das kleine städtische Grün. Auch mal so ein Taschenpark ist gut. Also eine Gruppe von Bäumen und ein paar Sträucher, die sind nicht nur schön, sondern die sind auch gut fürs Gehirn. Und wovon ich persönlich überzeugt bin, ist, dass unsere Kulturräume eine ganz große Rolle spielen. gegen Isolationsstress, gegen sozialen Stress, Kulturräume, also unsere Museen, unsere Theater, Konzertsäle, Kulturzentren, das sind eben Begegnungsräume, das sind Orte, bei denen wir mit anderen Menschen gemeinsame emotionale Erfahrungen machen, auch wenn wir sie vielleicht nicht alle persönlich kennen. Das sind Orte, die dafür sorgen, dass wir vor unsere eigene Haustüre treten, dass wir dafür Anlass finden. Deswegen sind das eben auch besonders schützenswerte Räume. Jedes Theater hat eigentlich einen Gesundheitsauftrag.
Also ich sehe, es gibt einiges zu tun und viel zu bewahren in unseren Städten. Herr Adli, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. An welchen Plätzen in der Stadt fühlt ihr euch denn besonders wohl? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf derstandard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel über das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns sonst auch mit einem Abo. Mehr dazu unter abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wieder in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wir bewahren, wir erhalten, wir sprießen, wir erblühen, wir summen, wir brummen, wir schützen, wir stützen, wir machen. Mit deiner Spende retten wir Österreichs Biodiversität. Global 2000.at/Spende